Moin Tachien, Servus und Mahlzeit. Willkommen bei Live und mit Farbe, dem Podcast von Malern mit Malern über Maler. Ich bin euer Host Maxe und heute möchten wir die Kreativität im Malerhandwerk feiern. Malerhandwerk heißt nicht nur Wände weiß zu machen und glatt zu spachteln und Raufasertapete zu kleben. Nein, mit dem Malerhandwerk will man natürlich auch was Kreatives verbinden und das möchten wir heute auch so ein bisschen zeigen anhand der Lebensgeschichte oder Arbeitsgeschichte einer ganz besonderen Persönlichkeit, meinem Gast heute, und zwar dem Jesse Himme. Und dafür bin ich in den kalten Norden gefahren. Wo sitzen wir jetzt eigentlich genau?
In Dreie bei Bremen.
In Dreie bei Bremen. Und was ist das hier für ein schöner Raum?
Das ist unsere Lackierkabine.
Ja, siehste. Also ich sitze gerade in der Lackierkabine von Make It Bright beim Jesse Himme. Vielen Dank, dass du da bist.
Sehr gerne. Es freut mich, dass du das heute mit mir machst.
Ja, finde ich auch super. Und wir starten einfach mal direkt durch. Ich habe gerade schon gesagt, so ne, Raufaser kleben ist jetzt nicht unbedingt dein Thema und das, ich glaube, das war auch von vornherein nie dein Wunsch. Wie hat das denn bei dir angefangen, dass du gesagt hast, boah, ich möchte mich ganz gern kreativ ausleben, und wie sieht dann deine kreative Arbeit aus?
Ja, die ist auf jeden Fall vielseitig und es hat eigentlich damit angefangen, wenn ich ehrlich bin, dass ich mit meinem großen Bruder früher in der Kindheit angefangen habe mit Graffiti. Mhm. Und wir haben die ersten Versuche damals gemacht mit der Sprühdose, waren mal ein bisschen hier und da unterwegs. Und das hat mich tatsächlich durch meine ganze Jugend begleitet, weil ich auch viele Leute kannte, die das gemacht haben. Und ich habe auch, ja, wenn man so sagen will, ein bisschen das Malerische, Zeichnerische in die Wiege gelegt bekommen von meiner Mutter, die eine sehr, sehr, ja, muss ich hier mal erwähnen, eine sehr gute Künstlerin ist. Und wie das so ist, wenn man jünger ist, man macht dies, man macht das und man weiß nicht genau, wohin der Weg geht. Und während ich sag mal, ein bisschen gesprüht habe und Schule gemacht habe und dann auch noch Kunst studiert habe, weil ich ehrlich gesagt nicht genau wusste, was ich machen will oder was ich machen sollte, und alles, was ich bis dahin gemacht habe, nicht wirklich das war, was mir jetzt irgendwie Befriedigung gegeben hat, irgendwie dafür gesorgt hat, dass ich sage, geil, das will ich machen. Und ja, dann ist es halt während des Studiums so gewesen, dass ich auch immer noch gesprüht habe, immer mehr und mal weniger, und dann irgendwann festgestellt habe, ja, das Ganze mit der Kunst und mit Ausstellungen und so weiter, das ist nicht mein Ding, das liegt mir nicht so. Und das will ich jetzt auch mal nicht vorenthalten. Dann habe ich das Studium abgebrochen, weil ich da für mich selber keinen Sinn drin gesehen habe, und habe mich anschließend direkt selbstständig gemacht. Und zwar eigentlich mit, wie man damals gesagt hat, mit Graffiti-Aufträgen. Also ich habe gesagt, ach, das gibt ja einige Leute, die das machen. Die malen Garagen an, die malen Wände an für Geschäfte, für Leute und so weiter. Ich kann das auch ganz gut. Das probiere ich mal aus. Das ist mittlerweile 11 Jahre her. Ja, 2012 war das. Und ja, ich habe dann natürlich einen langen Prozess durchgegangen, was man alles machen kann, was man nicht machen kann, und dass es alles ein schweres Boot ist, dass es eine große Konkurrenz gibt, und habe mich in den letzten 12 Jahren ja durchgehend eigentlich immer weiterentwickelt und geguckt, dass ich immer das, da, wo ich dachte, das kann ich, dass ich feststellen durfte, das kann ich alles noch gar nicht richtig. Und habe gemacht und es wurde mal mehr, mal weniger, und ich habe ein bisschen so in den Tag gelebt und gedacht, ach ja, das ist ja ganz gut, ich kann ein bisschen davon leben, ist ja ganz in Ordnung. Und dann habe ich vor einigen Jahren meine jetzige Frau kennengelernt, und die hat auch Kunst- und Kulturgeschichte studiert, kommt auch so ein bisschen aus der Graffiti-Szene, und wir haben uns dann eines Abends zusammengesetzt und haben überlegt, ey, wir wollen das zusammen machen und noch ein bisschen besser machen.
Und so ist die Entstehung von Make It Bright zustande gekommen.
Genau das. Da fing Make It Bright dann an. Und da haben wir dann gesagt, ey, wir hatten vorher schon einen anderen Namen, beziehungsweise ich hatte einen anderen Namen, habe das unter einem anderen Namen gemacht. Der klang mir aber nicht mehr gut genug und nicht zeitgemäß. Was machen wir jetzt? Und ich glaube, das geht vielen Leuten in wahrscheinlich allen Branchen so, dass ja, die Namensfindung für eine Firma oder für sich selber, dass das ein schwieriges Thema ist. Und wir sind dann nach Beratung und ich habe das mit meinem Vater, mit meiner Mutter und allen möglichen Leuten besprochen. Dann sind wir irgendwann auf dem Thema Make It Bright mach es leuchtend, mach es strahlend. Und wir dachten, Mensch, das klingt doch ganz cool, das machen wir. Und ja, da gab es auch immer mal wieder, ich sag mal, positives und negatives Feedback, wie das so ist. Aber ich denke mittlerweile auch, der Name an sich steht für sich. Und das, was du machst, ist das Ausschlaggebende, womit die Leute den Namen dann verbinden.
Ich spule mal schon mal ein bisschen vor und gucken wir mal so ein bisschen gerade in deine aktuelle Auftragslage. Also du hast ja auch schon richtig krasse Projekte jetzt mittlerweile gemacht mit dem großen Namen Make It Bright, mit deinem Unternehmen. Du bist nicht mehr alleine, du hast ein ganzes Team hinter dir stehen. Du hast effektiv zwei Standorte, wir sitzen gerade an einem. Und erzähl doch mal, also die Restaurantgeschichte ist, glaube ich, das Bekannteste, was du bisher gemacht hast, oder?
Definitiv, definitiv. Und es ist auch so gesehen das Größte, nicht immer zwangsläufig von der Fläche, die man bearbeitet, aber vom Umfang an Arbeiten, weil wir da, ich sag mal, so vielschichtig arbeiten und so viele verschiedene Bereiche abdecken, dass man in der Gesamtgestaltung halt extrem viel zu tun hat und dann am Ende ein schönes, rundes Gesamtbild bei rauskommt.
Bei wem warst du denn?
Wir haben jetzt in letzter Zeit einige Läden gemacht für die Henslers, für Steffen Hensler und sein Bruder und deren, wie nennt man das, deren Mitauftraggeber. Und da haben wir angefangen, ich glaube, das war Anfang letzten Jahres, da haben wir in Bremen das Ahoi Steffen Hensler gemacht. Und für die Auftraggeber, die da noch mit drin hängen, haben wir auch vorher schon einige Sachen gemacht und die wussten halt, was wir machen und was wir können, haben gesagt, ey, könnt ihr nicht mal hier machen? Und wir haben gesagt, klar, gerne, haben uns das angeguckt, haben das mit denen durchdacht und dann haben wir denen da eine schöne Gesamtgestaltung gemacht. Mehrere, ich meine, das macht auch dieses Restaurant ein bisschen aus, weil die sehr viel Wert auf Handarbeit und sehr viel Wert auf individuellen Charakter legen. Mit den, ich sag mal, mit den Bildern, die da drin sind, mit der Bodengestaltung, mit der gesamten Einrichtung, mit den comichaften Elementen, die da mit drin sind. Und das ist schon eine Herausforderung gewesen, aber es ist halt auch wirklich ein geiles Projekt, wenn man das dann so komplett einmal durchzieht. Und dann führte halt eins zum anderen. Und wir haben danach das Ahoi Steffen Hensler in Wismar gemacht, das in Grömitz haben wir gemacht. Dann haben die noch eine komplett neue Restaurantreihe aufgemacht, Happy by Hensler, was funky, modernes Sushi anbietet und haben hier in Bremen zwei Läden aufgemacht, einmal in der Überseestadt, einmal in Borgfeld, dann auch in Hannover, in Grömitz, in Scharbeutz.
Also überall.
Fast überall, ja.
Ja. Und ihr macht quasi jetzt überall die auch oder habt die Innengestaltung gemacht. Und wenn führ mich mal so ein bisschen durch den Prozess, wie geht denn da das Gestaltungskonzept los? Also wenn du dann mit deinem Auftraggeber sprichst bis hin zum fertigen Endergebnis.
Also es ist in dem Fall meistens so, dass man sich mit der zuständigen Person, ich sag mal, ob es der Bauleiter ist oder ob es der Architekt ist oder ich sag mal der Projektleiter, dass die sagen, hier, wir wollen da und da ein Restaurant aufmachen. Dann gucken wir uns das vor Ort mit den Personen an, gucken uns das Ganze an, gucken, was haben die für ein Konzept, was möchten die alles machen, was möchten die alles von uns gemacht haben, wie soll das aussehen, was können wir noch dazugeben, was die vielleicht noch nicht gesehen haben, noch nicht wissen. Und macht dann erstmal so einen groben Plan. Das und das müssen wir machen, das und das wollen wir machen. Wann soll der Laden aufmachen? Wann müssen wir das machen? Dann ist natürlich die Schwierigkeit immer bei neuen Läden, dass man dort sehr viele Gewerke auf Mal hat, die alle über einen Haufen arbeiten, alle übereinander. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man eine gute Kommunikation hat. Wann können die das machen? Wann können wir die Bodenarbeiten machen? Wann kann man die Deckenarbeiten machen? Wann kann man die Kunstwerke da anbringen? Wann kann man dort die Arbeiten machen? Und dann ist es meistens, ich sag mal, ein wirklich lebendiger Prozess. So, man schlägt da auf, man weiß, womit man anfängt, man weiß, welche Sachen als erstes gemacht werden müssen, bringt die ganzen Materialien mit oder lässt sie da anliefern, je nachdem, was es für ein Volumen ist. Und dann wird es, wie bei allem anderen, Stück für Stück durchgearbeitet. Bis man am Ende, ich sag mal, im Schweiße seines Angesichts mitten in der Nacht da steht und sagt, fertig. Geil.
Geil.
Jetzt kann ich schlafen gehen.
Und muss nicht noch, noch ein paar Stunden nach Hause fahren und auf dem McDonald's-Rastplatz kurz die Augen zumachen.
Ja, leider manchmal schon. Leider manchmal schon. Weil es natürlich auch gerade, wenn man diese Projekte außerhalb macht, dass man immer eine gewisse Anreise hat. Und ich finde es immer ganz cool, on the road zu sein, wirklich unterwegs zu sein und die Projekte an verschiedenen Orten zu machen. Aber in der Theorie klingt es immer cooler und ist immer ein bisschen schöner, als es dann in der Praxis ist, wenn man, ich sag mal, auf Deutschlands Autobahn unterwegs ist, im Stau, an den, wie du schon sagtest, an den schönen Raststätten, wo du das allerbeste Essen kriegst und dir es an nichts mangelt. Ja, das muss man mal dazu sagen. Da hat auch mein Kollege immer gesagt, oh, hier, jetzt gibt's wieder eine Rastwurst von der,
ja,
von der Raststätte,
ja,
mit doppelt Senf und so. Das ist natürlich, ah, da kriegst du natürlich zu viel eigentlich. Aber auf der anderen Seite hat es halt wirklich coole Seiten. Dann bist du an anderen Orten, dann bist du auch mal mehrere Tage, dann bist du auch mal eine Woche, siehst auch ein bisschen mehr von dem schönen Land oder auch mal vom nicht so schönen Land. Aber meistens ist es natürlich so, dass diese Restaurants nicht da aufgemacht werden, wo es hässlich ist. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel Wismar Hafenspitze ist ein, Wismar ist ein schönes Städtchen an der Ostsee. Ich liebe die Ostsee sowieso. Und das ist da, also ist traumhaft. Und wenn du dann da natürlich, ich sag mal, da deine 8 bis 10 Stunden irgendwie tagsüber da abrackerst und dann abends da noch gemütlich am Hafen sitzt und irgendwie Fisch und Chips isst und in die Sonne guckst, ist natürlich ganz schön.
Ja. Das ist geil. Da hast du natürlich gleich noch das passende Feeling zu dem, was du ohnehin schon schöner machst vor Ort, ne?
Das ist es natürlich sowieso.
Ja.
Also wenn du wirklich dann auch noch, ich sag mal, eine schöne Arbeitsumgebung hast, ist es natürlich geil. Und das ist auch, was uns viel bei der Arbeit gibt. Also klar, wir arbeiten ja auch viel in der Firma oder halt auf den Projekten. Aber es ist natürlich das Schönste, wenn du irgendwo hinfährst und da dann wirklich, ich sag mal, aus dem Nichts etwas erschaffst. Du kommst rein, die Wände sind weiß. Der Boden ist grau und die sagen hier, da, das, wir hätten gern das. Haben meistens irgendeine schöne Konzeption gemacht, wo die alles hätten. Oder wir besprechen das vor Ort und dann Stück für Stück in mühseliger Arbeit natürlich, wie immer, kommt es dann irgendwann so weit, dass du da in dem gleichen Laden stehst, wo du noch ein paar Wochen vorher standest, wo alles weiß war und alles ist aufgebaut, bunt, schön, fertig und du kannst ein schönes Probeessen mitmachen. Und gehst ziemlich zufrieden nach Hause.
Ja, und der Ort strahlt dann und du dann natürlich auch, wenn du rausgehst.
Ja.
Lass uns mal auf das eingehen. Weil du, ihr macht ja nicht Arbeit von der Stange. Also ihr macht jetzt nicht, ihr seid kein klassischer Malerbetrieb in dem, was ihr tut, sondern du kommst aus dem Graffiti und ich glaube, das spiegelt sich auch enorm gut in deiner Arbeit wieder oder in eurer Arbeit wieder. Ich habe jetzt nur ein paar Bilder vor Augen, zum Beispiel von dem Hai, der da unten aus dem Boden kommt, wenn ich das noch so richtig auf dem Schirm habe.
Krokodil.
Krokodil.
Genau,
Krokodil.
Das Krokodil.
Ah, stimmt. Also Hai ist dann bitte im nächsten Restaurant.
Ja, könnte auch kommen. Ja. Aber bisher waren es nur Wale und sowas in die Art, weil ich sag mal jetzt beim Heusteffen Hensler, da haben die halt als übergeordnetes Motiv immer den riesigen Wal, den man dann auch immer wieder an die Wand bringt. Aber das Krokodil, was du meinst, ist tatsächlich, das ist ganz interessant, weil es ist meine erste Bodenarbeit gewesen. Und da wir viel auch mit Bodengestaltung machen, das ist das Krokodil in Oldenburg, das ist ein Restaurant und die hatten gefragt, ja, kannst du hier auf dem Boden was Schönes machen? Und ich hatte mir dann gedacht, ach, weißt du was, dann machst du doch mal so eine dreidimensionale optische Täuschung und habe dann den Blickwinkel mir angeguckt, von wo kann ich das machen, dass die meisten Leute, die da reingehen, genau von dem Punkt das so sehen. Habe mir den Boden angeguckt, was muss man da machen, was ist das für ein Boden, wie muss man den vorbereiten, habe das dann mehrschichtig aufgebaut und habe da tatsächlich mit verschiedenen Materialien dieses Bild geschaffen, wo im Grunde man das Gefühl hat, man würde aufs Wasser zugehen, wo so ein paar Steine drin sind, wo man drauf stehen kann und ein Krokodil mit aufgerissenem Maul einen anstarrt. Und das Witzige ist natürlich, wenn man dann 2-3 Meter zur Seite geht oder von der anderen Seite, sieht das Ganze natürlich ein bisschen verzerrt aus, aber du hast immer diesen einen Punkt, wo du auch schöne Fotos machen kannst und wo es dann so aussieht, als würde dieses Krokodil aus dem Boden kommen.
Cool.
Und das ist ja nicht das Einzige, was ihr macht. Hast du noch so ein paar spannende Beispiele von dem, was ihr kreativ gestaltet habt, wo du sagst so, boah, das hat aber auch noch kein anderer vor uns gemacht?
Ja, tatsächlich für das Happy, für das Sushi-Restaurant, wovon wir ja mehrere gemacht haben, die hatten die Idee mit uns zusammen entwickelt, dass wir das Happy-Logo beziehungsweise die Zeichen von dem Logo, dass wir die über den ganzen Laden verteilt in riesengroß auf dem Boden machen. Und sowas habe ich vorher noch nicht gesehen, habe ich vorher auch noch nicht gemacht und dachte mir, gut, das klingt geil, das machen wir. Und dann ist es natürlich, dann musst du dir angucken, was ist das für ein Boden, wie sieht der Boden aus, wie musst du den vorbehandeln. In den meisten Fällen musst du den anschleifen, musst den grundieren, dann kommt die erste Farbschicht da drauf, dann musst du die trocknen lassen, dann kommt die zweite Farbschicht darauf, je nachdem, was du für einen Look haben willst, für eine Optik haben willst. Dann machst du die Schriftzeichen darauf, zeichnest das vor, klebst das ab. Und wenn das alles fertig ist, dann versiegelst du das am Ende nochmal und dann hast du ein sehr beständigen Industrieboden, wo du aber tatsächlich diese riesigen Schriftzeichen drin hast, was ziemlich geil aussieht. Und wenn man das dann sieht, denkt man natürlich, krass, was haben die denn gemacht?
Das geht ja bei euch noch weiter über das klassische Handwerk hinaus. Ihr macht ja sogar teilweise die Tischdeko oder beziehungsweise die, bei dem, wenn ich das gerade noch richtig vor Augen habe, die Tische, da war auch von euch was gesprüht.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir nach wie vor viel mit der Sprühdose machen, aber natürlich nur da, wo die Sprühdose als Material geeignet ist. Und wir haben uns irgendwann dazu, ich sag mal, mehr oder weniger entschieden, den Leuten das so anzubieten, dass sie so wenig Stress wie möglich haben. Das heißt, wir machen in der Innengestaltung, ob es jetzt Dekoobjekte sind, wie kleine Sachen, die man irgendwo hinstellt, oder ob es Schriftzeichen auf den Stühlen sind oder an den Tischen, machen wir alles und in dem Fall auch Tischplatten, Tischbeine und so weiter. Und das ist natürlich immer eine schwierige Sache, weil man sich damit befassen muss, sehr viel, welche Materialien benutzt du für was. Damit es auch wirklich, ich sag mal, abriebfest ist, wirklich lebensmittelecht ist, dass du wirklich darauf arbeiten kannst und dass es lange gut aussieht. Das heißt, da sind wir mittlerweile auch sehr, sehr viel nicht mehr mit der Sprühdose unterwegs, sondern natürlich mit verschiedensten Epoxidharzen, Bodenversiegelungen, verschiedenste Lacke etc., was wir halt brauchen für die jeweiligen Oberflächen. Und gerade bei den Tischen ist es natürlich so, willst du eine schöne Tischplatte haben, klingt erstmal super, aber die muss natürlich gut halten, die muss natürlich lange halten, die muss abwischbar sein, die muss immer wieder von den Leuten gereinigt werden etc. und die muss immer noch gut aussehen. Mhm. Also das sind so ein bisschen die Problematiken, die sich da dann ergeben.
Also im Endeffekt mixt du einen sehr kreativen Ansatz, vor allen Dingen in deinem Gestaltungskonzept, dann aber auch mit sehr speziellem Fachwissen zu den Themen, die ihr habt und was ihr dann am Ende auch ausführt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist etwas, wo ich auch der Meinung bin, das ist ziemlich einzigartig, weil wir auch das klassische Malerhandwerk ausüben. Das heißt, wenn jemand ein Restaurant oder einen Laden gestaltet haben will, braucht er nicht eine Malerfirma engagieren und zu sagen, hier, könnt ihr das bitte machen? Und dann sagt er uns Bescheid, könnt ihr uns bitte das Bild dahin malen? Sondern wir machen die Malerarbeiten vorher, wir machen die künstlerische Gestaltung und im Grunde alles, was in den Bereich unserer Möglichkeiten fällt.
Also ihr nehmt den Leuten auch richtig die Arbeit ab, also auch die Gestaltungsaufgabe so ein Stück weit. Also ich kann jetzt auch mir denken, Mensch, ich mache jetzt mal ein Restaurant auf und ruf dann bei dir an und sagt, Mensch, mach mir auch mal ein Gestaltungskonzept fertig und die ausführenden Arbeiten und das kommt dann aus einer Hand bei euch.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass wir die ausführenden Arbeiten halt alle aus einer Hand, ob das jetzt, wie gesagt, Maler- und Lackierarbeiten sind im gesamten Bereich, ob das Deckengestaltung ist, ob das Tischgestaltung, Wandgestaltung, das kommt alles aus einer Hand. Und es ist natürlich unterschiedlich, wenn die ein fertiges Konzept haben, ist es für uns natürlich die reine Umsetzung, bis auf einige Details, die wir natürlich gerne dazugeben. Und wenn jemand kein fertiges Konzept hat, dann muss man das natürlich, ich sag mal, mit der Person direkt besprechen, am besten immer persönlich, vor Ort, dass man weiß, wo möchte der hin, was möchte der haben. Und dann kann man zusammen ein Konzept entwickeln und sagen, die und die und die Bereiche übernehmen wir. Da braucht ihr jetzt nicht drei verschiedene Gewerke für beauftragen. Das können wir alles machen und wir sind euer Ansprechpartner. Wir setzen das für euch um. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zum Konzept habt oder was wir noch dazu machen können, wendet euch bitte an uns.
Ja, ja, das klingt doch nett.
Haben wir auch gedacht.
Ja.
Haben wir auch gedacht. Also das war tatsächlich auch ein bisschen der Gedanke dahinter, weil es gibt relativ, also natürlich nicht so viele, ich sag mal wie jetzt zum Beispiel Maler, aber es gibt relativ viele Leute, die Graffiti-Gestaltung anbieten. Da kannst du irgendwo anrufen oder denen schreiben, ja, wir haben hier eine Wand, wir haben hier dies und das und möchten gerne da eine schöne Gestaltung haben mit Graffiti. Wir hätten hier schon ein Bild oder macht uns bitte einen Entwurf. Damit fing es ja bei mir auch alles an. Und dann macht man einen Entwurf und dann ist es so, dass die sagen, ja, der Entwurf ist cool, können wir ein bisschen was ändern oder wir hätten gerne doch was ganz anderes. Da muss man halt da nochmal gucken, in welche Richtung die Entwürfe gehen. Aber dass wir natürlich irgendwann gedacht haben, aufgrund dessen, was wir alles machen, dass wir auch von dieser klassischen Graffiti-Gestaltung weggehen und sagen, ey, wir kombinieren das alles. Wir kombinieren das und sagen, wir machen einmal die Gestaltung, sowohl malerisch, wir arbeiten natürlich auch mit Pinseln und Stiften etc. und malerisch und mit Graffiti, aber auch das komplette Malerhandwerk übernehmen wir und auch die Bodengestaltung, wo man sonst auch eine extra Firma für beauftragen müsste, die dann sagen, ja gut, dann haben wir hier die Leute, die den Boden machen, da haben wir die Leute, die Malerarbeiten machen und da haben wir die Leute, die die künstlerische Gestaltung machen.
Wie kam es denn dazu, dass du sagst, okay, wir spezialisieren uns, also am Ende des Tages ist euer Spektrum zwar breiter geworden, aber ihr habt euch ja innerhalb des Markts anders positioniert und damit auch spezialisiert. Also klar, du sagst, ne, wenn ich Graffiti mache, habe ich natürlich einen Konkurrenzdruck, weil ich bin nicht der Einzige, der Graffiti anbietet. Aber dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt quasi das Konzept oder das neue Konzept von Make It Bright wird es sein, alles anzubieten aus einer Hand, inklusive Konzept und Ausführung. Was waren denn die Überlegungen auf dem Weg dahin?
Das gab tatsächlich verschiedene Überlegungen. Und zwar einmal, wie es in den meisten Fällen wahrscheinlich ist, wenn man das, was man macht, weiterentwickelt, die Anforderungen. Das heißt, wenn jemand etwas wollte von uns und gerne mehr haben wollte, als wir eigentlich machen, haben wir uns natürlich überlegt, können wir das machen? Wenn wir es machen können, wie machen wir das? Und da sind wir natürlich dann in die Gedanken reingekommen, gut, können wir das machen mit dem Boden? Können wir das machen mit den Wänden? Können wir das machen mit den Maler- und Lackierarbeiten? Und was dafür gesprochen hat, dass ich immer wieder gesagt habe, klar, können wir machen. Genauso wie wir die Tischplattengestaltung übernehmen, hängt auch damit zusammen, dass wir ein sehr vielseitiges Team haben. Also ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass meine Kollegen und Mitarbeiter, dass wir ein Team sind von sehr verschiedenen Charakteren, aber auch von sehr verschiedenen Fähigkeiten. Also wir haben einen ausgebildeten Maler und Lackierer, wir haben einen ausgebildeten Innengestalter und wir haben einen kreativen Quereinsteiger, der schon in mehreren kreativen Firmen gearbeitet hat und grafisch sehr gut ist. Und diese Sachen alle zusammen kombinieren, ist natürlich genial. Und das bringt natürlich, ich sag mal, einen Mehrwert einfach an der Arbeit, dass man nicht beschränkt ist auf gewisse Sachen, sondern sagen kann, ey, der eine kann das, der andere kann das und wir können uns das alle zusammen untereinander auch nochmal näher bringen und auch beibringen gewisse Sachen. Und so kommen wir dann an den Punkt, dass wir halt wirklich gedacht haben, wenn wir das alles machen können und wenn die Leute das gern von uns wollen, dann lasst uns das anbieten.
Und wie war da euer Einstieg in das Thema? Also du bist ja quasi vom Solo-Selbstständigen dahin gekommen, dann zu sagen mit deiner Frau, Make It Bright zu gründen, und ging es dann direkt los, dass ihr euch vergrößert habt als Team, oder wie war da die Reise, dass du gesagt hast, okay, ich hole mir jetzt noch Leute dazu?
Nee, es war erstmal tatsächlich war es so, dass wir, also meine Frau und ich, das zusammen weitermachen wollten, dass wir ein bisschen mehr Seriosität reingebracht haben, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt eine Familie, wir wollen natürlich auch diese Arbeit weitermachen und wir wollen das auch mehr machen. Das heißt, wir müssen ein bisschen was, ich sag mal, an unserem Auftreten machen, wir müssen ein bisschen mehr Kundenakquise machen und so weiter. Und so ist das dann gekommen, dass es tatsächlich auch immer mehr wurde und dass die Kundenwünsche auch immer spezieller wurden und dass die Kundenwünsche auch vielfältiger wurden. Das heißt, kannst du uns bitte mal hier die eine Wand anmalen? Ja, aber kannst du uns bitte auch noch das anmalen und kannst du uns nicht auch noch das dazu machen und das hier vielleicht auch noch? Dass wir dann natürlich gesagt haben, klar, können wir machen. Und es ging dann irgendwann so weit, dass wir es auch geschafft haben, dass die Nachfrage so groß wurde, dass wir gesagt haben, das schaffen wir nicht mehr alleine. Und dann haben wir erst einen Kollegen dazu geholt, der erst freiberuflich mit dabei war. Und mit dem haben wir das eine Zeit lang gemacht und haben festgestellt, ey, wir schaffen das nicht. Und dann sind wir dazu gekommen, dass wir gesagt haben, gut, wir müssen uns noch breiter aufstellen. Und dann haben wir nochmal zwei Leute angestellt in der Firma und sind jetzt ein Team von 5 Leuten. Und es war eine sehr dynamische Entwicklung. So mit dem, was der Markt hergegeben hat, mit dem, was wir tatsächlich an Aufträgen gemacht haben und wie die speziellen Anforderungen dafür wurden, haben wir halt die Leute dazugeholt und haben dort auch sehr Glück gehabt, weil es auch nicht einfach ist, gute Leute zu finden. Das weiß, glaube ich, jeder. Und wir haben super Leute gefunden, super Charaktere, super Team und sind da jetzt wirklich sehr gut aufgestellt mit.
Das ist natürlich eine coole Entwicklung, dann halt auch durch die Synergien der unterschiedlichen Leute dahin zu kommen, dann auch mehr anbieten zu können, sich breiter aufstellen zu können und dann auch in dem Falle wieder sich im Markt anders zu positionieren. Und am Ende des Tages geht es ja darum, auch so seinen eigenen Platz innerhalb des Marktes zu finden. Das klingt immer sehr, ich sag jetzt mal, zahlenlastig beziehungsweise gewinngetrieben, aber das ist es ja gar nicht, sondern nicht unbedingt, sondern da geht es ja darum, seinen Platz irgendwo zu finden, und den habt ihr ganz gut gefunden, was es ja auch zeigt oder wo eure Ergebnisse auch für euch sprechen. Was ist denn jetzt für dich der krasseste Unterschied in der Arbeitsstruktur oder in der Arbeitsweise im Vergleich zu früher, als du noch alleine unterwegs warst?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es ist tatsächlich sehr anders. Ich erinnere mich noch daran, dass ich früher oft alleine unterwegs war mit meinen Taschen, mit den Dosen in den Taschen und Anhänger und so weiter, und ich für alles zuständig war. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich viel im organisatorischen Bereich machen muss, auch wenn man manchmal sagt, eigentlich würde ich ja gerne nur malen, eigentlich würde ich ja gerne nur die Wand anmalen und nur die Arbeit machen, aber das geht natürlich nicht, wenn wir gewisse Kundenwünsche abdecken wollen. Dann ist es natürlich einfach der Punkt, das muss gut organisiert sein, das muss gut strukturiert sein, es muss die Kundenakquise betrieben werden. Das heißt, ich habe gelernt, dass es einfach so viele Aspekte gibt in einem Betrieb, den man halt alleine gar nicht abdecken kann.
Klar.
Und man möchte und kann sich auch nicht totarbeiten. Und wie du schon gesagt hast, es ist nicht alles, also das Finanzielle ist nicht der einzige Anreiz. Es ist vielleicht, anders ausgedrückt, das Existenzielle. Weil, ich sag mal, von nichts kommt nichts. Ist ein blöder Spruch, aber es ist tatsächlich so. Und wenn man etwas macht, was gut ist und sich daran erfreuen kann, ist das immer schön. Aber man muss ja weitermachen. Und die Leute wollen weitermachen. Alle wollen weitermachen. Und wenn man dann da alleine sitzt, dann ist es manchmal auch bequem. Und dann sagt man sich, ach, ich muss ja nicht so viel und ich kann ja nicht so viel. Und jetzt sind wir natürlich in der Position, dass wir mit unseren Mitarbeitern, wir ein großes Team sind. Das heißt, wir machen die Arbeit, wir brauchen die Arbeit, wir wollen die Arbeit, wollen uns weiterentwickeln und wollen die Sachen für die Leute schön machen.
Also hat es natürlich auch jetzt einen anderen Tiefgang, sage ich jetzt mal.
Ja,
mit dem,
absolut.
Mit dem Platz, den ihr für euch auserkoren habt, und auch vor allen Dingen mit der Entwicklung, die du gerade aufzeigst. Und die Reise ist ja auch noch nicht zu Ende für euch.
Davon gehe ich aus.
Und so ist es natürlich aber auch ein anderes Verantwortungsgefühl, was es mit sich bringt. Wenn du sagst, okay, du steckst mehr in der Organisation, du bist natürlich auch verantwortlich für deine Leute, bist verantwortlich, dass die Arbeit haben, dass die ausgelastet sind, dass die sich nicht langweilen, dass die ihr Geld pünktlich bekommen. Aber wiederum kann es aber auch eher erleichternd sein, mit mehreren Leuten zusammenzuarbeiten.
Ja, absolut. Also ich sag mal, ich erinnere mich noch daran, wo ich das erste Mal selber nicht gearbeitet habe, aber meine Kollegen am Arbeiten waren. Und das war ein ganz komisches Gefühl. Ich wusste nicht genau, ob das richtig oder falsch ist, weil ich das nicht kannte vorher. Ich war immer auf den Baustellen, ich war immer dabei, ich habe immer alles gemacht, und wenn man selbstständig ist und auch vieles alleine macht, ist man es halt auch gewohnt, du arbeitest den ganzen Tag, kommst nach Hause und musst noch mehr für die Arbeit machen. Dann stehst du morgens auf, musst was für die Arbeit machen und dann gehst du arbeiten im Grunde. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo ich denke, dass das einfach in so einem Betrieb das einfach mit sich bringt, dass man das, um seine eigenen Kräfte auch, ich sag mal, richtig einsetzen zu können, dass man das gut strukturiert, dass man das gut aufteilt. Und deswegen sind wir ja auch mittlerweile so viele Leute, damit wir das gut aufteilen können, damit jeder, ich sag mal, die Bereiche abdecken kann, die abgedeckt werden müssen. Und nicht einer immer rotiert und einer nicht. Und dass man da halt wirklich, es hat natürlich einen ganz, wie du schon sagst, einen ganz anderen Tiefgang bekommen. Und in dieser Größe ist es natürlich dann auch, es ist schön, ich sag mal, wenn man damit Geld verdienen kann, wenn man davon leben will. Die Mitarbeiter wollen auch alle davon leben, aber es ist natürlich auch die Verantwortung. Und da sind wir natürlich auch an dem, einfach in diesem, ja, an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben ein fast einzigartiges Angebot für den Markt und den wollen wir natürlich auch noch, den Anspruch wollen wir weitermachen und den wollen wir an die Leute bringen. Und das ist, mit den Leuten, die ich habe, ist das absolut möglich. Und deswegen stimme ich dir da voll und ganz zu, dass die Reise auf jeden Fall noch lange weitergeht.
Was jetzt natürlich auch spannend ist, als du angefangen hast, da warst du für dich selbst verantwortlich, aber auch für die Vision, die du umsetzen wolltest oder was auch immer du an Arbeiten ausgeführt hast. Wie sieht das denn jetzt im kreativen Prozess aus mit einem Team? Also gerade wenn man, ich sag jetzt mal, nicht einfach eine Tapete verklebt, die fertig ist, sondern sagt, okay, wir gestalten hier kreativ selber, wir haben eine eigene Vision davon oder du hast eine Vision davon, wie es am Ende aussehen soll. Wie kriegst du das denn mit deinem Team unter einen Hut, dass man da nicht, ich sag jetzt mal, kreative Differenzen auf einmal zutage kommen?
Die bleiben nicht aus. Das ist einfach so. Aber es ist eben auch wichtig, und das ist das Coole an meinem Team auch, dass wir alle kreative Köpfe sind. Allerdings auch keiner, ich sag mal, die harte Arbeit und das Handwerk scheut, weil das kann manchmal passieren bei kreativen Leuten. Es ist aber tatsächlich so, dass in so einem Prozess wir uns natürlich öfters mal auseinandersetzen miteinander und auch mit den verschiedenen Charakteren. Das geht in 9 von 10 Fällen geht das reibungslos und in einem geht es halt nicht ganz reibungslos. Führt aber meistens dazu, dass das Ergebnis besser wird. Und dass das Ergebnis entweder dahin kommt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und oft ist es natürlich auch so, dass man dann sagen muss, ja, wir machen das jetzt so, weil der Plan ist der und der und ich habe mir das so vorgestellt. Und dann muss ich aber auch oft, mir das anhören, was meine Kollegen sagen, was sie da für Ideen haben und dass man es besser machen könnte, dass man es anders machen könnte. Und das ist natürlich bei uns wirklich ein großer Faktor, weil wir so viele verschiedene Bereiche abdecken. Von den, ich sag mal, den zu behandelnden Oberflächen. Wir machen ja Fassadengestaltung, Innenraumgestaltung, Bodengestaltung, Deckengestaltung mit dem Maler- und Lackierhandwerk kombiniert. Und da haben wir natürlich immer wieder neue Herausforderungen, weil die Wände sind, wie sie sind. Die Untergründe sind, wie sie sind. Was benutzt man am besten? Wie muss man das vorbereiten? Wie muss man das vorbehandeln? Wie muss man das nachbehandeln, damit wir am Ende dann wirklich das Ergebnis haben, was wir wollen? Und auch wenn das mal im Streit, geklärt werden muss, was auch vorkommt, das gehört zu einer dynamischen Entwicklung dazu, ist es tatsächlich so, dass wir da eigentlich immer eine gute Lösung finden und immer gut zusammenarbeiten. Und dann ist auch dahin kommt, dass der die beste Idee hat und die beste Idee für die Umsetzung, dass das natürlich auch gehört und gemacht wird. So, weil das ist für mich auch ganz wichtig. Jeder, ich sag mal, hat so eine Vorstellung von dem, was er weiß oder was er denkt zu können. Und da darf man natürlich nicht zu festgefahren sein, dass man sich auch immer das anhört, was die anderen sagen. Das ist nicht immer einfach, aber es ist natürlich zum Wohl, ich sag mal, von uns allen. Gerade für die Arbeit, für die Gestaltung, dass es am Ende so wird, wie wir das wollen. Und da musste ich schon 1000 Mal darauf hören, was meine Kollegen gesagt haben und musste selber dann sagen, gut, machen wir so. Und die mussten dann auch oft schon darauf hören, dass ich sage, ey, wir machen das jetzt aber so. Und wie das bei allem so ist, natürlich lernt man auch aus den Fehlern. Wir alle machen verschiedene Fehler und im Laufe der Arbeit haben wir alle schon tausende von Fehlern gemacht. Und das ist natürlich dann auch ein Wissensschatz, den wir alle einbringen können.
Ja, das ist natürlich dann auch cool, wenn man am Ende da auch Synergien draus ziehen kann, dass du sagst, boah, jetzt habe ich aber auch mal was gelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Also
absolut, ja. Absolut. Weil gerade, ich meine, ich habe keinen handwerklichen Beruf gelernt. Ich habe eigentlich das Künstlerische und Malerische. Das ist das, was, ich sag mal, meine Hauptaufgabe ist. Aber wie ich ja schon gesagt habe, der eine Kollege von mir ist gelernter Maler und Lackierer. Das heißt, der hat in vielen Bereichen mir viel beigebracht. Der hat in vielen Bereichen mir viel zeigen und sagen können, was ich nicht wusste, was man irgendwann mal anders gemacht hat. Dann hat man es so gemacht und festgestellt, ey, ist viel geiler so, ist viel besser so. Und auch der andere, der Innenausstatter ist, hat natürlich auch nochmal einen anderen Blick da drauf. Und das ist tatsächlich so, dass wir natürlich auch immer, ich sag mal, effektiv arbeiten müssen und versuchen müssen, die Arbeit mit der höchsten Qualität, aber gleichzeitig für uns effektiv und termingerecht, weil das ist für die Auftraggeber mit das A und O, dass es, ich sag mal, den Kostenrahmen nicht sprengt, ist immer das Wichtigste und dass es zeitgerecht fertiggestellt wird.
Ich glaube, das ist ja aber mit euch tatsächlich aus Auftraggebersicht noch ein bisschen einfacher, weil ich habe nicht fünf verschiedene Gewerke, die ich hier koordinieren muss, sondern ich habe euch, die quasi mehrere Stufen gleich mit abarbeiten. Also mit Grundaufbau bis hin zur gestalterischen Ebene und dem Fußboden habe ich quasi alles aus einer Hand. Macht es ja natürlich dann auch für den Auftraggeber einfacher.
Genau das. Und das ist auch eine unserer Kernüberlegungen dabei, dass wir wirklich sagen, wenn man uns für ein komplexes Projekt anheuert, wenn man uns dafür bucht, dass wir natürlich sagen, man hat wirklich einen großen Zeitersparnis, Kostenersparnis, Organisationsersparnis. Man muss die Gewerke nicht mehr koordinieren, man hat einen Ansprechpartner und das für drei verschiedene Gewerke in einem, die die gesamte Gestaltung übernehmen. Und das ist natürlich, ich sag mal, ja, das, was unser Angebot wirklich ausmacht.
Und auch euch hier wieder klar positioniert.
Ja, und ich denke tatsächlich auch, dass es uns ein gewisses Alleinstellungsmerkmal gibt, weil allein vom technischen Anspruch und auch von der Umsetzung und von der Kreativität, wenn man das zusammennimmt, dann ist es schwierig, ich sag mal, eine Firma oder jemand zu finden, der das so macht wie wir. Wo man sagen kann, ey, wir hätten gern den und den Boden in den und den Farben, mit der und der Beschichtung, wir hätten gern unser Logo auf dem Boden. Klar, können wir machen. Dann hätten wir aber auch gerne noch, wir haben jetzt noch nicht die Maler- und Lackierarbeiten gemacht, das müsste vorher gemacht, machen wir auch für euch, kein Problem. Und hier hätten wir gerne noch das Bild an die Wand und hier hätten wir noch unser Logo an die Wand und da soll das und das stehen. Klar, machen wir auch. Und so ist es natürlich, dass wenn man das dann gut, ich sag mal, organisiert, wir sagen, bis da und dann ist das fertig und dann ist das auch fertig. Weil das gehört halt bei uns zu der Arbeit auch dazu, dass wir, ja, wir machen das Angebot, wir sagen, wir machen das bis da und dann fertig und dann ist es fertig. Und wenn man dann mal nachts arbeiten muss, wie viele Nachtschichten wir schon gemacht haben, gut, einen anderen Tag kannst du immer noch ausschlafen. Wenn das Projekt fertig ist, kannst du auch noch sagen, du machst jetzt mal zwei Tage frei und schläfst mal eine Runde, weil man sich das verdient hat. Aber das Wichtigste ist halt, dass die Qualität stimmt und dass es termingerecht fertiggestellt wird. Das ist für die Auftraggeber das A und O.
Am Ende, um nochmal auf dieses Thema Alleinstellungsmerkmal einzugehen, das bringt es ja auch mit, sich Spezialist zu sein. Also du hast dich ja ganz klar dafür entschieden, nicht Generalist zu sein und alles zu machen, sondern schon zu sagen, okay, ich verbinde Kreativtechnik mit den ganzen Aufbauten, die dazugehören, um dann als Spezialist im Markt aufzutreten. Inwieweit hebt ihr euch denn dadurch ab im Vergleich zu anderen Malerbetrieben? Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, boah, möchte ich jetzt ganz gerne Make It Bright engagieren oder möchte ich jetzt ganz gerne mein Malermeister von um die Ecke engagieren?
Das hängt ein bisschen davon ab, natürlich, was für ein Projekt man umgesetzt haben möchte. Für manche Projekte, ohne Frage, reicht es ein Gewerk zu engagieren. So. Aber wenn man natürlich, ich sag mal, ein komplexeres Projekt hat, wie ein Ladengeschäft oder wie ein Restaurant, was man eröffnen möchte, oder irgendeine Gewerbefläche, dann kann man sich natürlich all das sparen, dass man sagt, ey, die machen uns das alles. Die machen erst die Maler- und Lackierarbeiten, dann machen die uns das Design, die künstlerische Gestaltung, die Bodenarbeiten, und das machen wir alles Hand in Hand mit den mit den ganzen Innengestaltern, die Ladenbauer und so und die Architekten. Und das sind die Leute, mit denen wir uns dann auseinandersetzen müssen, mit denen wir das zusammen organisieren müssen. Die freuen sich aber auch immer, dass sie im Grunde dann uns haben, die das alles übernehmen. Dann haben sie nicht mehr den Stress, müssen das nur noch ein bisschen zeitlich koordinieren, und am Ende heißt es super.
Ja.
So wollen wir das haben.
Cool. Und was natürlich auch da wieder cool ist, ist am Ende des Tages sich dann auf seinen Kern konzentrieren zu können. Also ich finde, ihr habt euch ganz gut eine kleine Blase gebaut, wo ihr das Wichtigste mit abgedeckt, um den Leuten einen Mehrwert zu schaffen, aber trotzdem den Kern nicht aus den Augen zu verlieren, sich um das Gestalterische zu kümmern. Also um jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, dein Weg war vom einsamen Sprüher hin zum Selbstständigen, der im Endeffekt Graffiti-Arbeit angeboten hat, ins Blaue auch manchmal raten musste bei seinen Kunden, was die denn eigentlich wollen, hin zum eher ganzheitlichen Ansatz mit deiner Frau Make It Bright zu gründen, ein Team aufzubauen und zu sagen, wir machen hier ein richtiges Konzept mit All-in-One. Wir bieten die Beratung, die Gestaltung, den Aufbau, die klassischen Maler- und Bodenarbeiten plus dann alles Gestalterische mit an. Und jetzt habt ihr ein ziemlich nices Unternehmen mit zwei Standorten, die richtig geilen Shit machen.
Danke dir. Das hört sich cool an. Und ich selber finde das auch. Sonst müsste ich es auch gar nicht machen, weil das ist natürlich das, man muss ja hinter seiner Arbeit hundertprozentig stehen. Und das ist tatsächlich eine Entwicklung. Es ist wirklich interessant zu sehen. Ich habe, wie das so manchmal im Leben ist, ich habe vor vielen Jahren, wo ich selbstständig war und wie du gerade das so schön genannt hast, der
einsame Sprüher.
Ich habe immer gedacht, ich kann einiges. Und ich durfte immer wieder feststellen, und ich bin dankbar darüber heute, dass ich gemerkt habe, dass ich vieles noch nicht kann. Und das ist auch heute noch so. Natürlich, man kann nicht alles. Aber dass man so viel gelernt hat und dass man tatsächlich, ich sag mal, das ist als Künstler eine schwierige Sache, weil ich glaube, das geht vielen Leuten, die künstlerisch und kreativ arbeiten, dass man lange und oft nicht mit seinen Arbeiten hundertprozentig zufrieden ist. Es ist zum Beispiel eine interessante Sache, dass wenn ich ein aufwendiges Wandbild mache, dass dieser Aufbau von der Grundierung, den ersten Strichen, der Vorzeichnung, dem Ausfüllen der Flächen, dem Ausarbeiten des ganzen Motivs und bis zu den letzten Finishing, den letzten Highlights und den letzten kleinen Sachen, ist das natürlich ein langer Prozess, und ich stehe davor und wir stehen davor und gucken uns das die ganze Zeit, jeden Tag dabei an, und man verliert so ein bisschen die Objektivität. Dann ist das fertig und man steht davor und denkt, ja, gut. So, und dann kommen die anderen, die das natürlich nicht die ganze Zeit gesehen haben, die nicht von A bis Z dabei waren, wirklich von vorne bis hinten, und sagen, krass, Alter, wie habt ihr das denn gemacht? Und das ist natürlich keine Zauberei, aber es ist so die Entwicklung. Und wenn man dann tatsächlich, ich sag mal, mit ein bisschen Abstand guckt und wirklich sagt, ey, ich bin zufrieden mit der Arbeit. Das ist ein Gefühl, das ist, was sich bei mir am Anfang über Jahre nicht eingestellt hat. Und das ist mittlerweile seit einiger Zeit immer mehr der Fall. Und es ist eigentlich so, wenn ich weiß, dass ich zufrieden damit bin, dann weiß ich, dass ich das erreicht habe, was ich auch anbieten wollte. Und das ist natürlich wirklich ein super geiles Gefühl.
Ich glaube, damit haben wir auch einen super guten Abschluss gefunden für heute. Ich hoffe, wir konnten auch einige wieder dafür inspirieren, oder du konntest die Leute inspirieren zu sagen, hey, Handwerk ist kreativ, und ins Handwerk einsteigen heißt nicht nur Wände weiß streichen. Und ansonsten schon mal vielen Dank an alle fürs Zuhören. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Es war mir eine Freude.
Es war mir auch ein Fest. Und hört auch beim nächsten Mal wieder rein bei Live und mit Farbe, wenn ich mit dem Olli Gimmer zusammensitze und über das Thema mentale Gesundheit in unserer Branche spreche. Habt noch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann.